Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Diese Folge wird präsentiert von Solaris. Feuerwehrsoftware für Verwaltung und Alarmierung aus einer Hand. www.solaris.com.
Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Das ist eine ganz besondere Episode, 60. Jubiläumsfolge und unser erstes Auslandsspecial. Viele Hörerinnen und Hörer aus der Blaulichthelden-Community haben sich eine Folge zu diesem Thema gewünscht. Explosionen in einem riesigen Freizeitpark in Göteborg in Schweden. Der Wasserpark Oceana steht kurz vor der Eröffnung. Es ist ein riesiges Areal mit Schwimmhallen und große gelbe und türkise Rutschanlagen schlängeln sich aus dem Gebäude. Den Freizeitpark Oceana sieht man schon von Weitem. Im Februar 2024 sind die Pools sogar schon mit Wasser befüllt. Die letzten Handgriffe stehen an vor der großen Eröffnung. Dann plötzlich Bilder, die um die Welt gehen. Explosionen schlagen aus den Wasserrutschen. 110 Millionen Euro stehen in Flammen. Ab jetzt ist die Feuerwehr eine ganze Woche im Dauereinsatz. 16 Menschen werden verletzt. Indoor-Drohnen fliegen das Areal ab. Aber für einen Arbeiter kommt jede Hilfe zu spät. Über diesen Einsatz sprechen wir heute. Ich bin Marcel Kilic und bei mir ist Per Nyquist. Er ist der stellvertretende Feuerwehrkommandant für den Großraum Göteborg und an jenem Tag war er Fire Chief on Call für die Region Göteborg-West, also Bereitschaftsoffizier und damit Einsatzleiter. Per Nyquist, herzlich willkommen im Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden und vielen Dank, dass du die Einladung angenommen hast.
Thank you.
Danke dir.
Über diesen Einsatz hat mit Sicherheit jeder Feuerwehrmann und jede Feuerwehrfrau auf der gesamten Welt gesprochen. Wie erinnerst du dich zurück als Einsatzleiter? Wie hast du diesen Tag erlebt?
Well, first of all, this was an accident.
Zunächst einmal handelte es sich um ein Unglück mit tragischem Ausgang. Aber es ist natürlich auch ein Verlust für die Wirtschaft, sowie in emotionaler Hinsicht. Die Reaktionen der Bevölkerung in und rund um Göteborg waren für uns überwältigend und zeigen, welchen Stellenwert Liseberg und Oceania Park haben. So viel zum Unglück aus dieser Perspektive. Aus Sicht des Rettungseinsatzes an sich fühle ich mich einerseits gedemütigt, andererseits erfüllt es mich auch mit Stolz. Gedemütigt deswegen, weil es aufzeigt, wie gefährlich solche Feuerausbrüche für die Rettungskräfte sind, absolut schwer vorherzusehen und zu bewältigen. Stolz aber auch deswegen, weil wir als Organisation auch in der Lage waren, ein Feuer in dieser Größenordnung in den Griff zu kriegen und das in sicherer und professioneller Manier.
Du sagst, dieser Freizeitpark ist ein ganz besonderer Ort für deine Stadt. Hilf uns zu verstehen, was bedeutet Oceania für Göteborg? Und mit welcher Infrastruktur habt ihr als Einsatzkräfte dort zu tun?
Yes, Liseberg is a well-known amusement park.
Ja, Liseberg ist ein sehr bekannter Freizeitpark in Schweden. Einer der größten, vielleicht sogar wirklich der größte. Er ist auch sehr beliebt, sowohl bei den Menschen in Göteborg, aber auch in Schweden, sowie bei unseren nordischen Nachbarn. Also ein sehr bekannter Ort. Und jetzt haben sie versucht, diesen riesigen Wasserpark als eine Art Familienhotel zu bauen, eine Familienzusammenkunftsstätte, um den Park auszuweiten. Und das war de facto schon der Endspurt des ganzen Bauprojekts, als das passiert ist.
Ich verstehe. Was wusstest du denn selbst zum Zeitpunkt der Alarmierung über den Unfall? Auf den Bildern und Videos, die wir gesehen haben, da sieht es so aus, als wären die Explosionen in den Wasserrutschen selbst. Also wusstest du zum Zeitpunkt der Alarmierung, was dich da erwartet?
No, we got a distress call.
Nein, wir erhielten einen Notruf, wo ein Brand im Außenbereich der Rutschen gemeldet wurde. Und das war auch die Erstinformation für die ersten Einsatzkräfte vor Ort. Danach brannten auch die Rutschen im Baubereich und von dort breitete sich das Feuer rasch ins Gebäude aus und hatte demnach bereits einen größeren Bereich des Wasserparks umfasst. Es war ein dramatischer Start mit einer ordentlichen Explosion, wie man auf den Fotos sieht, in den ersten Minuten. Die ersten Einsatzkräfte vor Ort mussten sich daher aus Sicherheitsgründen recht früh zurückziehen. Gleichzeitig mussten sie aber sich vergewissern, ob es noch Personen in Notlage innerhalb des Gebäudes gab. Und genau das war für die Einsatzkräfte eine schwierige Situation, sowohl in professioneller als auch in mentaler Hinsicht damit umzugehen. Also der Rückzug und die damit verbundene neue Vorgehensweise aufgrund und nach der Explosion.
Unsere Community schickt uns über Social Media immer Fragen und da meldet sich Jana über Instagram von der Freiwilligen Feuerwehr Ebenthal. Was war denn die Brandursache? Ist das heute schon bekannt?
Nein, es sind verschiedene Untersuchungen im Gange, um das herauszufinden. Aber laut aktuellem Stand liegen uns keine neuen Erkenntnisse zur Brandursache vor.
Welche taktischen Entscheidungen hast du denn als Einsatzleiter getroffen? Das fragt dich Roland von der Freiwilligen Feuerwehr Prinzersdorf. Wie war das taktische Vorgehen?
Ja, when I first got the information of the
also nach der Erstinfo zum Notfall bin ich in die Kommandozentrale gegangen, um den Stab zu organisieren, der die Gesamtsituation managen würde. Wir haben alle Einsatzkräfte in der Umgebung von Göteborg informiert. Wir haben auch schnell zusätzliche Kräfte an den Unglücksort geschickt, quasi als zusätzliche Unterstützung für den Rettungseinsatzleiter. Wir haben regionale Warnmeldungen an die Bevölkerung gesendet über unsere nationalen Notfallsysteme. Der durch den Brand entstandene starke Rauch könnte schädlich sein für die Bevölkerung. Spitäler und Schulen wurden aufgefordert, weitere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Von unserer Kommandozentrale informierten wir auch unsere Kollegen in Göteborg sowie in der Nachbarortschaft Mölndal. Ebenso Polizeidienststellen und Ambulanzen, wie man das halt bei Unglücken dieser Tragweite im Normalfall macht. Wir mussten auch die Verwaltungsbehörden und die regionalen Straßenmeistereien informieren, da der Unglücksort nahe einer wichtigen Autobahn liegt und es bereits zu Problemen im Straßenverkehr kam, da Schaulustige ihre Autos anhielten und Fotos und Videos vom spektakulären Brand machten. Wir mussten also das Beste aus dieser Situation machen und mussten schnell intern einen Mitarbeiterstab aufbauen, der sich um Personalplanung und Ausrüstung kümmerte. Die Explosion hat zu Beginn natürlich auch zu einem Ansturm der Medien geführt. Auch da mussten wir innerhalb unserer Presseabteilung ein eigenes Mediateam bereitstellen. Wir waren sowohl vor Ort durch unseren Pressesprecher vertreten, aber auch in unserem Office waren wir personell gewappnet für die Anrufe von Journalisten und anderen Vertretern. So ein Medieninteresse hatten wir bis dato nur selten. Und daher war es für uns auch nicht leicht, diese Situation zu bewältigen. Und als Bereitschaftsoffizier war ich natürlich auch selbst vor Ort, um mir das Entwicklungsgeschehen anzusehen und um auch abzuschätzen, ob unsere Vorgehensweise adäquat war. Ich wurde von meinem Einsatzleiter Stefan Karlsson gebrieft. Er ist einer unserer Seniors mit der meisten Erfahrung. Auch er war in Bereitschaft an jenem Tag und versorgte mich mit den neuesten Updates und Prognosen zu bevorstehenden Problemen und Herausforderungen durch den Brand. In den ersten 24 Stunden habe ich den Unglücksort dreimal besucht. Und am darauffolgenden Tag haben wir vorwiegend versucht zu informieren und die gesamte Situation bestmöglich für die lokale Bevölkerung und für unsere Organisation zu managen.
Und war der Löschangriff nur von außen möglich oder konntest du auch Einsatzkräfte und Atemschutztrupps zum Innenangriff ins Gebäude hineinschicken?
Ja, zuerst haben wir ja die Einsatzkräfte ins Gebäude hineingelassen, mussten aber schnell wieder raus von dort. Denn durch die Explosion mussten wir die Situation neu bewerten. War das Gebäude sicher? Es ist ein ziemlich großes Gebäude. Eine zweistöckige Konstruktion mit dem unteren Teil im Ziegelmassiv. Also doch ziemlich stabil. Und dann gab es den Schwimmbereich. Und mit einer Art bogenförmiges Dach, eine Art Holzkonstruktion. Und die Explosion hat das ganze Konstrukt wackeln lassen und das Dach hochgehoben, so 20 bis 40 Zentimeter. Also wir mussten uns zuerst vergewissern, dass die Dachstruktur intakt war, bevor wir wieder unsere Leute hineinlassen konnten. Ganz zu Beginn wurde das recht schnell zu einer No-Go-Zone deklariert, und zwar sowohl der Schwimmbereich als auch der große Turm, der mit den Rutschen verbunden war.
And these parts of the building were almost a no-go zone for the whole week.
Und das Ganze war eine Woche lang so. Dann konnten wir mit großen Kränen diese Dachbögen stabilisieren und hochheben. Das war eigentlich das Hauptproblem. Der Großteil des Löschangriffs erfolgte zunächst mit Hilfe der Leiter unserer Fahrzeuge und auch vom Boden aus mit größeren Wasserkanonen, Wasserwerfern, so nennen wir das zumindest. Es war demnach nicht ein üblicher Brand, an den wir in unserer üblichen Manier herangehen, indem wir ins Gebäude hineingehen. Dieser Löschangriff musste vorwiegend von außen erfolgen und bewältigt werden.
Wir möchten diese Auslandsfolge, dieses Auslandsspecial auch gerne nutzen, um das Feuerwehrsystem in Schweden besser zu verstehen. Wie ist denn die Feuerwehr in Schweden und in Göteborg strukturiert und aufgebaut? Gibt es da auch freiwillige Feuerwehren? In Österreich zum Beispiel sind 99% aller Feuerwehrmänner und Frauen freiwillig und ehrenamtlich. Ist das in Schweden ähnlich?
Well, the Greater Gothenburg Fire and Rescue Service, which I am employed in.
Ich bin bei der Feuerwehr des Großraumes Göteborg beschäftigt, eine der größten Organisationen in Schweden. Wir decken alle möglichen Notfälle in Göteborg und Umgebung ab. Und kümmern uns um etwa 1 Million Menschen. Wir haben ca. 600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die meisten davon hauptberuflich, aber wir haben auch Teilzeitkräfte, wie auch Freiwillige. Aber das Gros der in Schweden tätigen Feuerwehrleute ist Teilzeit beschäftigt. Und diese Gruppe stellt eigentlich unser Rückgrat dar. Es ist durchaus üblich, dass es in einer schwedischen Gemeinde nur eine kleine Station mit wenigen Vollbeschäftigten gibt, dafür aber 4 bis 5 Stationen in unmittelbarer Umgebung mit vielen Teilzeitbeschäftigten. Wir haben auch, so wie ihr, Freiwillige, die kümmern sich aber mehr um Waldbrände oder in wirklich entlegenen Gebieten, wo es schlicht unmöglich ist, jemanden anzustellen. Also der Freiwilligenteil in Schweden unterscheidet sich ziemlich von dem in Deutschland und Österreich, glaube ich.
Spannend zu hören. Eine Frage an dich kommt von Jakob von der Freiwilligen Feuerwehr Stams in Tirol. Wie hast du bei diesem Einsatz die Einsatzleitung koordiniert? Mit welchen Stellen bist du da im Austausch? Also zum Beispiel Brandursachenermittlung, chemische Sachverständige, Sondereinheiten. Wie sieht die Einsatzleitung aus?
Also bei mir schaut das so aus. Wenn ich als Bereitschaftsoffizier im Einsatz bin, dann muss ich alle involvierten Behörden informieren. Polizei, Ärzte, Stadt und Gemeindeverwaltung und so weiter. Und Gott sei Dank sind wir eine Organisation mit vielen Experten und Spezialisten. In diesem speziellen Fall hatten wir Chemiker, unseren eigenen USAR Urban Search and Rescue Teams. Wir hatten viele Experten, die das handeln konnten. Unsere Zusammenarbeit bestand vorwiegend mit der Polizei. Wir benutzten eine Art Roboter, um diesen in Teilen des Gebäudes suchen zu lassen, die zuvor als unsicher eingestuft worden waren. Wir ließen in diesem Areal eine kleine Drohne hochsteigen, um zu schauen, was zugänglich war und was nicht, und um die vermisste Person zu suchen. Das war das Dauerproblem während des gesamten Einsatzes.
Welche Arten von Roboter sind da zum Einsatz gekommen? Sind das robotisierte Einsatzfahrzeuge, die autonom handeln und auf die Suche nach Vermissten gehen, oder sind das ferngesteuerte Fahrzeuge, zum Beispiel Drohnen?
Nein, das sind mehr so diese UAVs, so Unmanned Aerial Vehicles, eine Art unbemannte Luftfahrzeuge, kleine Drohnen, wie wir sie haben. Und auch draußen einsetzen. Und ich glaube, das war sogar das erste Mal, dass wir sie im Inneren eines Gebäudes eingesetzt haben. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war eine Drohne der Polizei, die da zum Einsatz kam, weil wir ja überhaupt keine Erfahrung damit hatten. Eines unserer größeren Projekte ist jetzt solche UAVs oder Feuerroboter, wenn Sie es so nennen wollen, anzuschaffen, eben für solchartige Gebäudekonstruktionen. Wir hätten das jetzt schon gerne gehabt, um so unsere Leute nicht einer Gefahr auszusetzen, indem wir sie ins Gebäude hineinschicken. Bei Bränden von solchen Dimensionen, wenn die Gefahr besteht, dass Gebäudeteile herunterfallen, ist das Risiko schon sehr real, dass jemand von unseren Einsatzkräften verletzt wird. Das wäre unser nächster Schritt als große Feuerwehrorganisation.
Du hast die Evakuierungen angesprochen. Die meisten Arbeiter konnten sich alleine aus dem Gebäude retten. 16 Verletzte in Summe. Zu welchem Zeitpunkt war aber klar, dass eine Person als vermisst gilt?
Relativ schnell. Der Bauunternehmer sagte uns, dass alle Arbeiter, die täglich einchecken, auch wieder auschecken. Alle haben ID-Tags und somit kann man sehen, wie viele im Gebäude sind. Und da fehlte eben eine Person. Diese befand sich aber offenbar in jenem Teil des Gebäudes, der für uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt als nicht zugänglich eingestuft wurde. Also hat auch die Polizei Ermittlungen eingeleitet, um nach der vermissten Person auch außerhalb des Gebäudes zu suchen. Und am Ende, ja, ein paar Tage später, die tragische Gewissheit. Da haben wir die Lage stabilisiert gehabt und auch das Feuer einigermaßen unter Kontrolle gebracht, konnten so wir auch wieder im Gebäude selbst suchen und haben im Areal eine Leiche entdeckt. Die tragische Bilanz nach diesem Unglück, ein Todesopfer.
In welchem Areal wurde diese Person gefunden? Kannst du uns da mehr über die Umstände erzählen?
Yes, the whole site was a building in construction area.
Es war noch das im Bau befindliche Areal. Fast alles bereits in der Endphase. Da waren viele auf einem Haufen, Unternehmer, Subunternehmer. Jeder wollte noch den letzten Schliff zeitgerecht erledigen, um die Deadline einzuhalten. Demnach waren also viele Personen auf dem Areal, als das Feuer ausbrach. Aber sie konnten sich alle in Sicherheit bringen. Es sollen sich angeblich ein paar Arbeiter im Dach befunden haben, denen aber die Kollegen halfen und wir somit niemanden evakuieren mussten. Von daher waren wir also recht erfreut und erleichtert, denn oft sieht die Sache bei im Bau befindlichen Gebäuden und Konstruktionen anders aus. Da musst du dann nämlich Personen retten, wo die Gebäude noch nicht allen Standards entsprechen im Vergleich zu bereits fertiggestellten. Da fehlt die Brandmeldeanlage. Du hast doch auch keine Brandschutzwände. Und da fehlen halt noch so generell ziemlich viele Sachen.
Bei einem großen Einsatz in einem Hallenbad sind auch immer Chemikalien im Spiel. Und dazu möchte unsere Community gerne mehr wissen. Lukas von der Freiwilligen Feuerwehr Kalvarienberg möchte wissen und auch Tobias und David von der Feuerwehrjugend Lienz fragen, wie ist denn das mit den Chemikalien und dem Gefahrgut? Vor allem mit der Wasseraufbereitungsanlage bei Oceania. Die Pools, die waren zu diesem Zeitpunkt ja schon gefüllt.
Ja. The pools were pre-filled and,
ja, die Becken waren schon gefüllt.
The challenge were, as there are in waterlands, that the,
und
the water treatment facility, were in place.
Die ganze Schwimmbadtechnik und Wasseraufbereitungsanlage waren ebenso in Betrieb. Und uns hat auch einiges Kopfzerbrechen bereitet, dass es große Tanks mit Schwefelsäure und Natriumhypochlorid gab. Das wird normalerweise verwendet, um das Wasser zu säubern. Und wenn diese zwei Chemikalien separat gehalten werden und in guten Tanks und Containern aufbewahrt sind, besteht überhaupt kein Risiko. Aber bei diesem Unglück machten wir uns Sorgen, dass Feuer und Explosionen die ganzen Sicherheitsmaßnahmen drumherum zerstören würden. Deswegen hatten wir einen Notfallplan. Diese Container im Bedarfsfall zu entleeren. Wir mussten zwar nichts machen, aber es war ein ganzes Team anwesend und stand für den Fall des Falles bereit. In den ersten, ich glaube so 24 bis 48 Stunden wahrscheinlich.
Woher beziehst du die Expertise punkto Chemie? Habt ihr da einen Chemiker in eurer Feuerwehr oder bist du da im Kontakt mit externen Experten?
In our area here we have two of our stations.
In unserem Einsatzbereich haben wir zwei Stationen, die sich auf Unglücke mit Chemikalien spezialisiert haben und auf denen auch Experten arbeiten. Eine Station hat sogar eine Spezialeinheit, die auf nationaler Ebene operiert und Auskunft über unbekannte Substanzen oder alle möglichen Chemikalien erteilt. Wir sind als Gesamtheit also ziemlich gut vorbereitet und haben auch eine entsprechende Anzahl an Experten und Spezialisten. Göteborg ist ja einer der wichtigsten Häfen in der nordischen Region. Da wird auf Cargo-Ebene in großen Mengen mit chemischen Substanzen hantiert. Wir sind Unfälle mit und Austritte von Chemikalien gewöhnt. Und natürlich war das jetzt kein Alltagsunglück. Aber wir kennen uns ziemlich gut aus im Handling mit Chemikalien, wenn es zu Unfällen kommt.
Spannendes Einsatzgebiet. Du hast erwähnt, die vermisste Person wurde erst nach mehreren Tagen gefunden. Wie lange hat der Einsatz in Summe gedauert?
I think we got the call on a Monday.
Glaube, der Notruf ereilte uns am Montag, so um 10 Uhr herum.
Midday.
And we auf jeden Fall so irgendwas um die Mittagszeit. Naja, und dieser ganze Einsatz dauerte bis Freitagnachmittag oder gar Samstag früh. Na, doch eher Freitagabend, so etwa 5 Tage. Also doch ein langer Einsatz. Und es war deswegen, weil es ziemlich schwer war, die Brandherde zu löschen. Wir konnten weder Leute aufs Dach schicken, noch ins Gebäude. Um die kleinen Flammen zu löschen. Mit unseren Leitern und Wasserwerfern haben wir es nicht geschafft. Ein bisschen so, als ob du ein Lagerfeuer mit einem Stock löschen willst. Wir mussten präziser sein, konnten es aber nicht, weil wir eben nicht ins Gebäude konnten. Wir konnten auch nicht aufs Dach, sondern waren nur auf den Leitern unserer Wegen. Das Gebäude wiederum war derart weitreichend, dass unsere Leiter wegen nicht alle Positionen erreichen konnten, die wir gebraucht hätten, um sicher unsere Tätigkeit zu verrichten. Es war wirklich kompliziert, ein nervenzermürbender Löschangriff. An einem Tag dachte ich, wir hätten es geschafft. Auf einmal bricht eine Stunde später oder kurz danach wieder was aus. Also eine Achterbahnfahrt.
Wie viele Einsatzkräfte waren in Summe im Einsatz? Das klingt ganz stark nach Schichtwechsel und Ablöse.
Ja, yeah, we did. I think we had like the initial call were like 35 people from four.
Erst glaube ich waren wir mit 35 Personen von vier Stationen im Einsatz. Und ansonsten waren wir so immer zwischen 20 und 50. 24 Stunden lang, 5 Tage. Ein großer, nicht leicht zu koordinierender Einsatz. Wir bekamen große Hilfe aus der gesamten Region. Dank unserer Kollegen in den umliegenden Gemeinden und in anderen Feuerwehren war es uns möglich, alle dafür nötigen Experten und Spezialisten zu haben.
Wie ist es deinen Feuerwehrkameraden auf persönlicher Ebene gegangen? Andi von der Feuerwehrjugend Petronell Kanundum fragt, hat es verletzte Einsatzkräfte gegeben?
Na, aber Hauptdiskussionspunkt war noch, dass es unter den Einsatzkräften fast wirklich Verletzte gegeben hätte. Die erste Gruppe am Unglücksort versuchte, das Feuer einzudämmen, welches sich außerhalb des Gebäudes ausgebreitet hatte. In weiterer Folge erhielten sie jedoch die Information von Vermissten, die Hilfe benötigen würden. Also stiegen sie die Treppe hinauf, die von außen aus mit dem Gebäude verbunden war. Etwa auf der dritten Ebene, dritter Stock, öffneten sie die Türe und schrien, um sich bemerkbar zu machen. Sie waren auch bereit, taghaft ins Gebäude einzudringen, also nicht überhastig, weil es so ein großes Gebäude war. Um dies zu tun, hätte man noch zusätzlich einen Rettungs- und Sicherheitstrupp in den hinteren Linien haben müssen. Also versuchten sie, dort, wo sie waren, nach Vermissten zu suchen und eventuell zu helfen. Aber dann ereignete sich die Explosion, wo glücklicherweise niemand von uns verletzt wurde. Man sah ihnen allen den Schrecken an, obwohl unverletzt. Und erst danach kommen dir die Gedanken auf, was alles hätte passieren können. Wir schauen, dass wir nach unseren Vorschriften und Sicherheitsmaßnahmen vorgehen bei solcher Art von Bränden. Und es ist schwer vorauszuahnen, wie ein Feuer, ein Brand reagiert. Also eine Rauchgasexplosion, ein Flashover, kann man wirklich nur schwer einschätzen und vorhersehen, wenn man nur außerhalb oder in der Mitte eines Gebäudes ist. Es ist sehr herausfordernd für uns, Brände in so einer Überdimension von so einer Tragweite. Das müssen wir berücksichtigen und auch die Einsatzkräfte dahingehend trainieren. Sprich, alle Anzeichen einer Rauchgasexplosion oder eines Flashovers zu interpretieren. Aber das ist natürlich alles leichter gesagt als getan. Kurzum, du brauchst Erfahrung, Training und erschwerend kommt hinzu, dass es sich um ein Gebäude handelt, auf das wir selten treffen. Es ist eben nicht dieses herkömmliche achtstöckige Gebäude, dieses Mehrparteienhaus, das wir hier mehrheitlich haben. Das hier war etwas anderes. Richtig, richtig schwierig für uns.
Absolut, das spricht sehr für eure Leistung. Welche Learnings nimmst du noch mit? Werden sich in Zukunft Dinge verändern?
Naja, unsere eigenen Ermittlungen sind noch immer im Gange und, oder besser gesagt, unsere Nachbearbeitung der Ereignisse ist auch noch nicht abgeschlossen. Daher kann ich im Moment schwer dazu etwas sagen. Aber ich persönlich finde, dass es auf der Hand liegt, dass wir eine Backup-Organisation aufbauen, die sich sowohl um das Management vor Ort als auch um die Aufstockung weiterer Einsatzkräfte kümmert, damit wir diese Art von Einsätzen auch auf sichere Art und Weise durchführen können. Selbstverständlich bedarf es auch einer außerordentlich guten Zusammenarbeit mit Polizei und Ärzten. Diesmal hatten wir auch besonderes Glück, da die Bauunternehmen und Ingenieure vor Ort waren. Uns wurden die Lagepläne ausgehändigt. Und wir bekamen Expertenhilfe, um die Stabilität des Gebäudes nach der Explosion zu bewerten, einzuschätzen. Fast ein Glück, dass es sich hier um ein noch im Bau befindliches Gebäude gehandelt hatte. Die Bauherren wussten über die Konstruktion Bescheid und dieses auch technische Know-how hat uns immens geholfen. So einen Luxus haben wir normalerweise nicht, denn da sind keine Bauunternehmen vor Ort und wir müssen alleine die Lage bewerten. Also es ist wirklich gut, Experten auf dem Gebiet an der Seite zu haben, die uns unterstützen. Auf jeden Fall war der Einsatzleiter und sein gesamtes Team wirklich sehr dankbar über die Hilfe der Ingenieure und Techniker.
Per Nyquist, vielen, vielen Dank für die Einblicke in diesen Einsatz. Dankeschön, dass du die Einladung hier bei Blaulichthelden angenommen hast und Dankeschön für die ehrlichen Einblicke und auch die Learnings, die du uns mitgeben kannst. Dankeschön. Und ich glaube, du hast in der Schule auch mal Deutsch gelernt.
Ja, danke und gute Wehr.
Die Blaulichthelden-Community wird immer größer. Mittlerweile sind wir sogar in Schweden. Vielen, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Diese Folge war für uns eine ganz besondere Herausforderung. Eine schwedische Journalistin hat den Kontakt nach Göteborg hergestellt und Ottavio Nuccio, Radiomoderator bei Krone Hit, hat das Gespräch für uns gedolmetscht. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Wenn euch dieses Auslandsspecial gefallen hat, dann teilt die Folge sehr gerne. Ganz einfach per WhatsApp oder über Social Media. Bis zum nächsten Mal beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, Servus und gut Wehr.